Also was auf jeden Fall ja wichtig ist, ist, dass alle KI-Lösungen, die man so anschafft, ob es jetzt ein Prognosemodell ist, das man irgendwie vielleicht sogar selber trainieren möchte, ob es Copilot ist, egal was es ist, das muss halt zur bestehenden IT-Strategie und IT-Architektur passen, die wir schon haben. Es gibt schon so Expertise, wo wir auch sagen, die muss einfach auch intern vorhanden sein, damit man einfach einschätzen kann, ob Lösungen auch gut sind oder nicht. Wir arbeiten, wie ich schon erwähnt habe, auch viel mit Startups zusammen. Und aus der Startup-Welt kommen natürlich auch super viele neue Ideen, von denen man vielleicht vorher noch gar nicht wusste, dass es diese Möglichkeiten gab. Ich glaube, es ist schon auch ein Problem, dass man manchmal nicht genau weiß, wie man am besten messen kann. Also ich würde sagen, dass Fachkompetenz unheimlich, also unverzichtbar ist dafür, dass KI die Mitarbeitenden unterstützen kann.
KI im Gespräch. Ein Podcast der WVGW über künstliche Intelligenz in der kritischen Infrastruktur. Mit Heike Gruber.
Und da bin ich auch schon wieder. Ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Vor einiger Zeit ist mir die NEW-Gruppe im Zusammenhang mit KI aufgefallen. Und zwar war das bei YouTube. Der Vorstand der NEW, Frank Kindervatter, hatte einen Avatar von sich bauen lassen, also einen digitalen Zwilling, der, naja, zumindest fast so wie er aussah. Das Video ist allerdings auch von 2024 und das ist in KI-Maßstäben, seien wir mal ehrlich, schon ein halbes Jahrhundert her. Mir hat diese spielerische Art, mit KI zu experimentieren, ziemlich gut gefallen. Und es hat mich neugierig gemacht, wie das Thema künstliche Intelligenz bei der NEW weitergedacht wird. Das Unternehmen ist breit aufgestellt und KI wird heute in vielen Bereichen der NEW-Gruppe genutzt. In den Schwimmbädern, im Strombereich, im Büroalltag, im Kundendialog und auch im Bereich Nachhaltigkeit. Aber welche Tools und KI-Arten kommen dabei zum Einsatz? Wie werden KI-Tools ausgewählt und wer entscheidet am Ende eigentlich, was angeschafft und genutzt wird? Ich habe dazu 1000 Fragen und keine könnte sie besser beantworten als Dr. Alexandra Redmann. Alexandra ist die KI- und Innovationsexpertin bei der NEW-Gruppe und verantwortet dort die Umsetzung der KI-Strategie. Gemeinsam schauen wir im Interview darauf, wie KI bei der NEW in Arbeitsprozesse und Abteilungen kommt. Alexandra sagt, KI ist ein ganzer Werkzeugkasten. Sie zeigt die Bandbreite und erklärt, warum neben Technik vor allem Leitplanken und Governance entscheidend sind, damit KI im Unternehmen wirklich hilft. Und jetzt geht's los. Wir haben ja eine Umfrage mal gemacht neulich in der Energie- und Wasserwirtschaft zum KI-Reifegrad. Mhm. Und wir hatten eine Frage drin, da haben wir gefragt, wo verorten Sie den KI-Reifegrad Ihres Unternehmens konkret? Also wenn du das jetzt für die NEW mal sagen müsstest, wo verortest du den KI-Reifegrad der NEW-Gruppe? Und dann gab es so eine Skala von 1 bis 5 und 1 war, KI spielt aktuell keine Rolle und 5 war Vorreiter. KI ist fester Bestandteil von Strategie und Aktivitäten.
Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass da die Antworten auch sehr breit ausgefallen sind. Ich bin ja auch viel im Austausch mit anderen Versorgern und da merkt man auch sehr abhängig von Unternehmensgröße, aber tatsächlich auch das, was du gerade genannt hast, abhängig davon, inwiefern auch die Führungsebene, sag ich mal, dahinter steht, sind da echt Riesenunterschiede. Das merkt man auf jeden Fall. Wenn ich bei der NEW das, was du als letztes zitiert hast, ne, Vorreiter sein bzw. sein wollen und KI ist Teil der Digitalisierungsstrategie, das ist definitiv bei uns der Fall. Also da arbeiten wir darauf hin bzw. sind auch teilweise schon ziemlich weit, wenn ich das im Vergleich mit anderen sehe. Natürlich ne, haben wir noch weitere Ambitionen, haben noch Themen, die wir angehen wollen, aber haben uns auf jeden Fall auch schon, ich würde sagen, relativ frühzeitig auch mit dem Thema beschäftigt, weil es eben klar war, das ist eine Schlüsseltechnologie, die kommt und wir müssen uns halt damit beschäftigen, auch im Zusammenspiel mit anderen, sage ich mal, Aspekten unserer Unternehmensstrategie, Datenstrategie zum Beispiel könnte man da nennen.
Ja, also schon eher 5, oder?
Ich würde sagen 5, genau. Aber 6 ist angestrebt.
Wow, okay. Dann müssen wir bei der nächsten Umfrage noch die Skala noch erweitern. Ja, sehr cool. Also ich hatte halt auch das Gefühl, dass ihr euch da sehr offen und teilweise vielleicht auch also auf so eine gute Art spielerisch auch nähert. Also ich hatte mal einen, auf YouTube macht er ja Filme und dann gab es einen Film, wo euer Chef einen Avatar von sich hat erstellen lassen. Und das ist ja, ich glaube, das YouTube-Video ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, das ist schon eine Weile her, ne? Aber ich fand das sehr, sehr sympathisch und sehr nett, dass man sowas einfach mal ausprobiert und sich ja da so offen zeigt.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass ich sag mal, Spielerei muss ja nicht immer schlecht sein, dass, ne, wenn man um die Anwendung von so einer Technologie man darüber nachdenkt. Gerade auch ja, den Avatar hätte ich sonst auch genannt. Der ist da so ein super Beispiel, finde ich, wo man eben nicht direkt denkt, wie kann ich eine Wirtschaftlichkeit messen von irgendwas, sondern man sagt, nee, vielleicht will ich mal was machen, was einfach die Leute begeistert für das Thema, was Offenheit schafft. Und genau, in dem Fall hatten wir eben den Avatar nachgebaut von unserem Vorstand, und der war eben sehr, der war auch noch in, sag ich mal, relativ früher Phase von solchen Avataren. Also heutzutage sind die ja einfach nicht mehr zu unterscheiden von einem echten Video, aber das war schon noch zu einer Phase, da konnte man auch wirklich sehen, gut, das ist ein künstlich erstellter Avatar, den hast du ja dann wahrscheinlich auch gesehen, das war schon klar.
Habt ihr den denn nochmal weiterentwickelt oder ist er erstmal so geblieben? Also war das sozusagen ein Testprojekt? Aber das ist, oder gibt's den jetzt mittlerweile schon in, dass er aussieht wie echt?
Nee, genau. Also dieser Avatar ist erstmal so geblieben, beziehungsweise der war ein Projekt. Wir beschäftigen uns schon auch weiter auch mit der Technologie und auch mit der, sag ich mal, den Weiterentwicklungen der Technologie. Aber der war wirklich erstmal dazu da, auch so diese Nähe zu schaffen. Da wurde dann auch, wurden auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeladen, den zu testen. Ich weiß nicht, ob das der Beitrag war, den du gesehen hattest, aber zum Beispiel eine unserer Busfahrerinnen hat auch noch mit ihm gesprochen und dann so ihr Erlebnis ein bisschen geschildert, und dafür war der hauptsächlich gedacht. Also das war, wie gesagt, eher so in die Richtung Spielerei, aber eben mit dem strategischen Ziel auch, Menschen eben zu begeistern für das Thema.
Ja, und es ist halt, es macht das Thema künstliche Intelligenz sehr anschaulich, ne? Und vielleicht ist das auch so ein bisschen mit ChatGPT, also das ist ja das, was ich ständig auch bespreche, weil es aber auch so ein wichtiges Thema ist, dass halt mit ChatGPT KI so im Alltag angekommen ist und für viele Menschen eben KI so greifbar gemacht hat. Und gleichzeitig, also das war bei mir genauso, muss ich wirklich sagen. Gleichzeitig ist mir jetzt eben auch schon sehr klar geworden, nachdem ich mich viel mehr damit beschäftige und auch gerade im Umfeld der Energie- und Wasserwirtschaft damit beschäftige, dass das natürlich weit mehr als ChatGPT ist, KI. Und ich weiß nicht, begegnet dir das noch häufig, dass, wenn von KI gesprochen wird, dass du eigentlich merkst, die Menschen denken in dem Moment nur an generative KI?
Auf jeden Fall. Also es begegnet mir häufig, vielleicht tendenziell sogar immer häufiger, dass tatsächlich generative KI oder sogar ChatGPT einfach als Produkt synonym ist mit KI. Ich denke, genau, der eine Punkt, den du genannt hast, auf jeden Fall, das ist nahbarer geworden, das ist im Alltag der Menschen angekommen, das war was, wer hat sich vorher, außer wenn man beruflich damit zu tun hatte, wer hat sich mit Sprachmodellen beschäftigt, für wen war das irgendwie ein Thema, für wenige Menschen, und das kam dann eben so, ja, kam im Alltag an, jeder konnte das mal ausprobieren, auch für private Themen einfach damit spielen. Ich glaube, das war ein großer Faktor. Und aber auch einfach die mediale Aufmerksamkeit. Also das war ja auch, also keine KI-Erfindung vorher oder zumindest in den letzten Jahrzehnten hatte ja so große mediale Aufmerksamkeit wie ChatGPT. Das heißt, dass das so entstanden ist, das kann ich mir erklären. Aber auf jeden Fall ist KI noch viel mehr, zumindest auch so im technischen Verständnis, dass es gibt von dem Begriff, den es tatsächlich auch schon sehr, sehr lange gibt und an dem seit vielen oder in dem Themenbereich seit vielen, vielen Jahrzehnten geforscht. Und das sind auch teilweise Lösungen, mit denen wir ganz selbstverständlich im Alltag arbeiten, von denen wir aber vielleicht gar nicht wissen oder gar nicht uns so gar nicht bewusst ist oder wir darüber nachdenken, dass es KI sein könnte. Ja.
Genau. Hast du da Beispiele? Also wo wenden wir eigentlich schon super lange KI an und haben es gar nicht so auf dem Schirm?
Ja, sehr, sehr gerne. Also eine lange Liste von Beispielen gibt's. So ein paar, die auf jeden Fall jeder kennt. So Navigationssysteme und so Kartenservices, ne? Wie finde ich die beste Route irgendwo hin? Echtzeitprognosen für Staus und sowas, das ist natürlich was wir aus dem Alltag kennen. Dann ganz sicher auch bekannt, sowas wie personalisierte Empfehlungen. Kunden, die dies kauften auch das. Oder wenn ich über einen Streaming-Service Videos, Serien oder Filme gucke, dass mir was empfohlen wird, was eben genau auf mich persönlich passt. All das basiert auch auf Technologie, die unter diesen KI-Dachbegriff fällt. Und das ist natürlich auch, das sind jetzt so Alltagsbeispiele, aber auch ja in der Energiewirtschaft, Versorgungswirtschaft sind natürlich auch so Prognosemodelle, die fallen da tatsächlich auch drunter. Die sind die sind nicht wegzudenken, die gibt es schon seit vielen Jahren bzw. Jahrzehnten. Ob es da jetzt um Vorhersagen von Lastprognosen, Störungen, Verbrauch und so weiter. Das heißt, das ist was, damit arbeiten wir schon länger. Aber das hieß dann irgendwie nie so richtig KI. Das hieß dann vielleicht, Prognosemodell oder statistische Vorhersage, aber das hieß ist die Technologie, die darunter liegt, ist eben ja die, die wir jetzt auch mit KI bezeichnen. Genau. Und vielleicht noch als allerletztes Beispiel, weil das so der Bereich ist, aus dem ich ursprünglich auch von meiner Ausbildung herkomme, natürliche Sprachverarbeitung. Das heißt, man hat sich auch schon seit sehr vielen Jahren Gedanken gemacht, wie kann ich menschliche Sprache mit einem Computer verarbeiten, damit Menschen mit Computern auch kommunizieren können. Das heißt, das ist schon lange der Zweig der KI, zum Beispiel maschinelle Übersetzung ist natürlich so ein Thema, das kannte man auch schon von ChatGPT. Das hat sich auf jeden Fall nochmal geändert, auch seit die Sprachmodelle jetzt noch weiterentwickelt wurden. Aber gegeben hat es solche Services natürlich auch schon vorher. Und das sind alles so Beispiele, wo man vielleicht gar nicht jetzt so KI zu sagen würde im heutigen Sprachgebrauch.
Du hast mal, als wir früher schon mal gesprochen haben, gesagt, KI ist eigentlich ein ganzer Werkzeugkasten. Wenn du jetzt diesen Werkzeugkasten mal in, weiß nicht, wenn der Schubladen hätte, was für Schubladen gäbe es denn da?
Ja, also der ist auf jeden Fall nicht komplett fest definiert, dieser Werkzeugkasten. Ich bin mir sicher, wenn du vier Expertinnen fragst, dann werden die dir alle ungefähr das Gleiche, aber mit kleinen Unterschieden nennen. Aber auf jeden Fall ein großer Schubkasten in diesem Werkzeugkasten ist auf jeden Fall maschinelles Lernen. Das heißt, Algorithmen, die mit Daten trainiert werden und Muster erkennen in großen Datenmengen und daraus dann Vorhersagen treffen können. Das klingt super allgemein und ist es natürlich auch, hilft aber, dass man es eben auf sehr viele verschiedene Anwendungsfälle anwenden kann. Und das ist auch die Technologie, auf die dann irgendwann mal solche Sprachmodelle wie das Modell hinter ChatGPT auf der die basieren. Das heißt, maschinelles Lernen ist ein Aspekt. Dann würde ich auf jeden Fall auch noch natürliche Sprachverarbeitung, die ich eben genannt habe, also auch Methoden, teilweise mit maschinellem Lernen, teilweise auch mit tatsächlich regelbasierten Ansätzen, wo es darum geht, Sprache zu verarbeiten. Dann mit Sicherheit gehört da auch noch rein der Bereich der Bildverarbeitung beziehungsweise auch Objekterkennung in Bildern. Also das ist auch was wir auch schon vorher kannten, was sich aber in den letzten Jahren natürlich nochmal stark entwickelt hat. Das heißt, Computer Vision, auch genannt, dieser Bereich. Und ein Bereich, der mir persönlich auch noch sehr wichtig ist, den es auch schon sehr lange gibt und der sehr viel Potenzial hat, auch mit anderen Technologien nochmal verbunden zu werden. Der Bereich der Wissensgraphen, beziehungsweise Ontologien und Wissensgraphen, wo es nochmal darum geht, Wissen tatsächlich explizit abzubilden. Also wird Wissen modelliert und auch Beziehungen zwischen einzelnen Objekten in dem Wissen, was man da modelliert, bisschen abstrakt, aber auf jeden Fall kann man das sehr gut nutzen, auch in Kombination zum Beispiel mit Sprachmodellen, um auch deren Genauigkeit zu erhöhen, um wirklich was zu validieren, um zu sagen, okay, ich muss da jetzt wirklich, ich möchte nicht nur eine ungefähre Vorhersage für ein Ergebnis bekommen, ich möchte wirklich sehr genau was einfach mit Ja oder Nein beantwortet haben. Das ist was für das sich so eine Wissensbasis gut eignet, die natürlich dann auch genau zum Beispiel auf ein Unternehmen oder eine Domäne zugeschnitten sein können. Das heißt, das würde ich sagen, das wären so die Schubladen, die ich so sehe in dem Kasten. Und da hört man natürlich auch dran, dass die sehr für sehr unterschiedliche Anwendungsfälle auch geeignet sind und sich auch kombinieren lassen.
Begegnet dir aber manchmal auch der Aspekt, dass man von KI redet, obwohl gar keine KI drinsteckt? Also ich habe das manchmal, dass ich, wenn ich mit Leuten zum Beispiel über Chatbots rede und dann sollen Chatbots entwickelt werden und dann sollen die aber eigentlich nur so ein FAQ sein. Und dann frage ich mich immer, ist das dann, also brauche ich dafür wirklich KI? Nur um häufig gestellte Fragen zwar eigentlich doch nicht, oder?
Ja. Dann kommt ein bisschen darauf an, wie man es dann aufsetzen würde. Also wenn man zum Beispiel, ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Graubereich, wo sich auch nicht alle einig sind, wo hört jetzt auf KI auf und wo fängt an, dass man zum Beispiel einfach nur Stichwörter erkennt und dann auf Basis von einem bekannten Stichwort eine Antwort gibt. So haben ja die ersten Chatbots auch mal angefangen. Es wurde einfach in einem Satz geguckt. Ich sage einfach, so einfach ist es gar nicht, aber es wurde eben in einem Satz geguckt, was kommt da eigentlich an Wörtern wörtlich drin vor und dann wurde eine bestimmte Antwort zurückgegeben. Ob man das jetzt schon KI nennen möchte, ist auf jeden Fall nicht besonders intelligent, aber das ist eben die Technologie, auf die wir jetzt auch aufbauen und auf deren Schultern sozusagen ja die heutigen Chatbots und Voicebots und so weiter stehen, die heute natürlich ganz anders funktionieren und heute würde man schon eher sagen, gut, mit einem Sprachmodell dahinter oder anders weiter fortgeschrittener Sprachverarbeitung kann man eben erkennen, Was will der Nutzer, die Nutzerin, was möchte die eigentlich tatsächlich weit über so eine Stichworteerkennung hinaus? Also da würde ich dir, glaube ich, zustimmen, dass es da auf jeden Fall irgendwo, ich weiß nicht genau, wo ich die Grenze setzen würde, aber da irgendwo ist die Grenze auf jeden Fall.
Ja, weil immer gewisse Automatisierungen hat es ja auch schon immer gegeben und irgendwie ist es wahrscheinlich wirklich so ein fließender Übergang dann, ja.
Ja, das würde ich auch sagen.
Also wir haben den Werkzeugkasten mit verschiedenen KI, wie nennt man das, Verfahren oder Technologien.
Ja, Technologien sage ich auch gerne.
Ja. Die eben für verschiedene Dinge in Anwendung kommen. Also ich kenne das jetzt zum Beispiel schon aus dem Bereich der generativen KI. Da ist es ja schon so, ja, die einen sagen, weiß ich nicht, zum Texte schreiben, nimm mal besser Claude und um irgendwelche strukturellen Dinge zu machen, nimm mal lieber ChatGPT. Also selbst da gibt es ja schon verschiedene Anwendungsbereiche, für die dann unterschiedliche Tools nötig sind. Jetzt nutzt ihr ja bei der NEW, wie ich gelesen habe, KI schon in ziemlich vielen Bereichen. Also ich habe geguckt, mal in den Schwimmbädern wird es eingesetzt, im Strombereich, da kommt das Thema Prognose, was du vorhin schon angesprochen hast. Im Büroalltag nutzt ihr es, im Kundendialog benutzt ihr es und im Bereich Nachhaltigkeit und Innovation. Das sind ja total unterschiedliche Bereiche. Habt ihr dann auch überall unterschiedliche Tools?
Ja und nein. Das ist wieder so eine Antwort. Also was auf jeden Fall ja wichtig ist, ist, dass alle KI-Lösungen, die man so anschafft, ob es jetzt ein Prognosemodell ist, das man irgendwie vielleicht sogar selber trainieren möchte, ob es Copilot ist, mit dem wir zum Beispiel arbeiten von Microsoft, Copilot 365, egal was es ist, das muss halt zur bestehenden IT-Strategie und IT-Architektur passen, die wir schon haben. Und das natürlich auch auf jeden Fall das Bestreben, und das erkennen sicher auch viele andere, ne, dass man eben nicht ganz viele kleine Insellösungen anschaffen will, die vielleicht nicht miteinander kompatibel sind. Das ist ja schon, also wir haben auch viele verschiedene Datenquellen, das muss alles miteinander interagieren. Und da eine gute Strategie zu haben, ist, glaube ich, extrem wichtig. Deswegen so weit wie möglich wenige Lösungen. Wie gesagt, auch Copilot zum Beispiel gucken wir wirklich in allen Geschäftsbereichen, wie kann man das sinnvoll einsetzen und bei welchen Aufgaben kann es wen unterstützen. In anderen Fällen ist es eben sehr spezifisch, ne, dass ein Bereich einfach eine bestimmte Lösung braucht, dass vielleicht die Kommunikationsabteilung eine ganz bestimmte Bildbearbeitungssoftware braucht und die ist dann, kann dann eben so eine Punktlösung sein. Das wird dann aber auf Fallbasis entschieden. Und was aber auf jeden Fall auch so ist, wir haben eben eine auch sehr aktive Innovationslandschaft, viel Bereitschaft zur Innovation auch bei uns im Unternehmen, auch aus den Fachbereichen. Das heißt, wir versuchen auch viel zu vertesten, oft dann noch in Pilotprojekten, Proof of Concept zu einem sehr kleinen Umfang, wo man einfach nochmal guckt, ist das, was uns da jetzt gerade vorschwebt, ist das überhaupt gerade technisch möglich? Wäre das sinnvoll für uns? Kann man das vielleicht schon mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, das zu bedienen und so weiter? Da gucken wir uns durchaus auch Lösungen an, die jetzt, sag ich mal, einzeln stehen, aber einfach um auch für diesen Erkenntnisgewinn.
Wer ist denn wir? Also wer entscheidet bei euch, welches KI-Tool am Ende wirklich angeschafft wird oder zur Nutzung freigegeben wird und wer kann auch Vorschläge machen?
Vielleicht fange ich mit Letzterem an. Vorschläge kann auf jeden Fall jeder und jede Mitarbeiterin machen der NEW und das unterstützen wir auch sehr, beziehungsweise bemühen uns, das auch noch zu stärken. Das heißt, wir haben da mehrere Formate. Wir haben ein Format, kann ich ganz kurz erklären, Kickbox nennt sich das, haben wir auch schon mal drüber berichtet, bei dem Mitarbeitende, wenn sie eine Idee haben, zum Beispiel zum Thema KI, dabei begleitet werden, diese Idee so weit zu validieren, dass sie am Ende wissen, ist das eine Idee, die für die NEW Sinn macht. Also einerseits auch schon so erste Ansätze von, könnte das wirtschaftlich werden, Ansätze von, wäre das technologisch machbar. Das heißt, da kann jeder und jede eigene Ideen mit einbringen, die dann auch tatsächlich von entweder Abteilungsleitenden, Hauptabteilungsleitenden, Geschäftsführenden unserer Gesellschaften. Also es wird tatsächlich auch dann kann denjenigen dann vorgestellt werden, die auch die Entscheidungen treffen am Ende. Wird so ein Pilotprojekt gestartet oder nicht? Wird eine Lösung angeschafft oder nicht?
Das heißt, das wird aber auf Abteilungs- oder Bereichsleitungsebene entschieden. Oder du bist zum Beispiel, wenn ich es richtig verstanden habe, schon für dieses Gesamt-KI-Strategie-Thema auch zuständig. Oder gibt es dann so eine Art Arbeitsgruppe, wo du immer dabei bist, wo irgendjemand aus der IT immer dabei ist, dann vielleicht der jeweilige Abteilungsleiter, dass ihr dann am Schluss die letzte Entscheidung darüber trefft? Oder ist es mittlerweile schon so durchwoben bei euch, dass wirklich jeder da auch solche Entscheidungen treffen kann? So, ja, das das kaufen wir jetzt mal, das Tool oder so.
Nee, das ist ganz sicher nicht so. Ist tatsächlich, darauf ist die Antwort eigentlich ganz einfach. Also Ideen einbringen kann erstmal jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, alle Fachbereiche. Entschieden wird über KI-Software genauso wie über jede andere Software. Das heißt, wir haben unseren IT-Anschaffungsprozess, wo bestimmte Entscheidungsgates drin sind. Die bestehen auch genauso bei KI-Software. Was dabei nochmal eine Besonderheit ist, das ist, dass wir noch einen Zwischenschritt sozusagen für KI-Software eingebaut haben in diesem Prozess, wo wir uns nochmal mit einem kleinen, Expertinnenrat, KI-Rat zusammensetzen und nochmal gucken, okay, wirklich bezogen auf diese KI-spezifischen Fragestellungen. Also nicht, wenn es ganz allgemein um, müssen wir irgendwie klären, wer verarbeitet die Daten, wo stehen die Server und so weiter. Das müssen wir sowieso klären bei jeder Software. Aber bei KI da nochmal spezifisch, dass wir zum Beispiel auch Richtung KI-Verordnung gucken. Das heißt, wir gucken uns den Anwendungsfall an in dieser Gruppe und überlegen, gehen unsere Checklisten durch und prüfen eben.
Ist das ein Hochrisikofall oder nicht?
Genau, könnte das, und nicht nur das, was kommen da für Pflichten auf uns zu, wenn wir das so umsetzen wollen? Das ist dann noch so ein Zwischenstadium, sage ich mal, was da noch beraten mit drin hängt in dem Prozess. Das sind Fragen, also KI-Verordnung und eben alles, was man sich bei KI noch so fragen kann, was man sich vielleicht sonst bei Software nicht fragen muss, sowas wie, werden die Daten zum Training von irgendeinem Modell verwendet? Ja oder nein? Solche Fragen sind da noch mit drin. Und da haben wir uns dann so aufgestellt, dass wir nicht einen Prozess neu geschafft haben, sondern das so eingebaut haben in einen Prozess, den es eben schon gab.
Das heißt eben auch so die Kriterien, die ihr festgelegt habt, ob so eine Software überhaupt genutzt werden darf oder nicht, die sind dann da auch festgeschrieben.
Ja.
Habt ihr da auch eine KI-Richtlinie, wo das drinne steht, also wo es auch so eine Art Whitelist gibt, die KI-Tools sind freigegeben?
Also wir haben bei uns gilt sowieso oder ist auch kommuniziert an die Mitarbeitenden, es dürfen nur KI-Tools verwendet werden, die freigegeben sind. Das heißt, das ist schon mal die Basis davon. Und das kann man auf jeden Fall bei uns intern erfahren, welche das sind. Wir haben tatsächlich so eine Art, also wir haben eine KI-Governance entwickelt, die auch zusammen mit dem Betriebsrat. Und da stehen auch nochmal auch ein paar praktische Hinweise drin. Und ein praktischer Hinweis ist eben sowas, welche KI-Lösung darf ich eigentlich nutzen? Aber da können auch...
Das meine ich mit Richtlinie,
genau,
ne?
Ja, genau. Da können auch, stehen auch praktische Hinweise drin, zum Beispiel, wenn es Richtung Verwendung von Bildern zum Beispiel geht, was darf ich, was muss ich, muss ich das irgendwie kennzeichnen, darf ich jetzt einfach ein Bild generieren und veröffentlichen mit NW-Logo drauf oder nicht? Nein. Das heißt, dass solche Fragen stehen da auch nochmal drin. Aber auch das ist was ich denke ich, gerade in dem Bereich KI, der sich ja noch weiterentwickelt, wo wir einfach sehen, es gibt technologische Entwicklungen, es gibt Entwicklungen, wie es reguliert wird, ne? Auch die KI-Verordnung natürlich. Das heißt, all das ist zu erwarten, dass sich da auf jeden Fall noch viel ändert und teilweise auch schnell Dinge ändern können. Das heißt, da muss man, denke ich, auch relativ flexibel sein und gucken, okay, was braucht es dann jetzt auch gerade und was brauchen die Mitarbeitenden jetzt gerade auch nochmal in der Kommunikation, damit sie da sicher aufgestellt sind.
Kauft ihr so Tools oder Software eher ein oder entwickelt ihr auch selber? Du hattest vorhin schon mal gesagt, man muss ja überlegen, ob man selbst trainiert oder nicht.
Ja. Also wir haben die Möglichkeit, Tools selber zu trainieren, also auch EntwicklerInnen bei uns, die das tun können. Aber wir entscheiden auf jeden Fall auf Fallbasis, ob wir das tun. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das ist auch was ich im Austausch mit anderen Versorgern häufig diskutieren. Ne? Inwieweit will man eigentlich intern ganz viel Expertise dafür aufbauen? Vielleicht gibt es ein Startup, das sich seit 3 Jahren exakt mit diesem kleinen, superspezifischen Problemfall beschäftigt, den ich gerade lösen möchte. Muss ich das selbst tun oder kann ich das selbst überhaupt besser leisten? So, das heißt, das entscheiden wir auf jeden Fall auf Fallbasis. Es gibt schon so Expertise, wo wir auch sagen, die muss einfach auch intern vorhanden sein, damit man einfach einschätzen kann, ob Lösungen auch gut sind oder nicht. Ne? Das ist ja auch so, wenn man alles aus der Hand gibt, dann kann man, hat man vielleicht am Ende ist man da vielleicht gar nicht mehr sprachfähig. Aber so eine Grundbasis, die muss da sein, auch gerade was die Datengrundlage angeht natürlich. Wir haben ja als Versorger auch einfach Daten, die besonders sind und ne, die auch natürlich, wo es natürlich auch viel Regulierung gibt, auf die man achten muss. Aber da muss man halt gucken, dass sich das gut ergänzt. Aber tendenziell, wenn etwas extern entwickelt wird und eben unseren Richtlinien entspricht. Ne, das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung, dass es eine Software ist, die wir nutzen wollen, weil sie unseren Anforderungen entspricht, dann ist das auch oft was wir wählen. Ja, gerade auch, wenn es um, sag ich mal, erstmal vertesten, wie gut funktioniert eigentlich, ist das was für uns, ne? Diese Pilotprojekte, die sind häufig auch in Zusammenarbeit, zum Beispiel mit Startups auch.
Wie habt ihr eigentlich, also würdest du sagen, euer Ansatz ist auch auf jeden Fall immer zu skalieren? Also habt ihr auch so, man sagt ja immer, man soll klein anfangen und dann das wachsen lassen. Ist das auch so der Ansatz, den ihr versucht zu fahren?
Kann ich gar nicht so allgemeingültig beantworten. Also ich würde sagen, generell würde ich persönlich, so wie ich auch Innovation und Anschaffung von neuen Lösungen verstehe, würde ich halt immer nach dem Problem gucken, was man lösen möchte damit. Und manche Probleme bieten sich natürlich an, bieten sich für Skalierung an, sag ich mal. Und andere Probleme sind dann vielleicht einfach gelöst, weil man bestimmte Lösungen angeschafft hat, die jetzt einen bestimmten Prozess zum Beispiel gut automatisiert hat, dann reicht es ja vielleicht auch. Da muss man vielleicht nicht skalieren. Aber es gibt definitiv natürlich Bereiche, in denen, also immer da, wo es nützlich ist, wo wir auch Lösungen definitiv weiterentwickeln. Also es ist ja auch oft so, dass man erstmal mit einer Minimalversion einsteigt, dass man zeigt, ich weiß nicht, der zum Beispiel Chatbot hat jetzt drei tolle Funktionen, aber eigentlich wollen wir ja noch viel mehr. Und das wird dann nach und nach ausgebaut. Das ist definitiv bei uns auch so. Zum Beispiel hattest du, glaube ich, am Anfang auch genannt, im Kundenbereich haben wir einen Voicebot im Einsatz. Clara heißt der. Und genau, der zum Beispiel wird auch kontinuierlich weiterentwickelt.
Ich würde jetzt echt gerne nochmal so ein paar konkrete Technologien anschauen, die ihr bei NEW verwendet, um auch nochmal so ein bisschen die Bandbreite zu zeigen, ne? dass es eben nicht ein KI-Tool gibt, was einfach für alles gießkannenmäßig eingesetzt werden kann. Stichwort RAG-System. Soweit ich weiß, ist das auch etwas, was ihr verwendet, ne?
Also Wissensmanagement generell ist ein großes Thema bei uns und ist auf jeden Fall auch bei allen Unternehmen, was auch immer relevanter wird. Man hat super viel verstreutes Wissen, das zugänglich sein muss für alle Mitarbeitenden, intuitiv zugänglich sein soll. Und gerade da kann ja KI auch nochmal deutlich unterstützen. Das ist jetzt nicht das, wir nutzen Wissen für KI, sondern wir nutzen eher KI, um Wissen besser zugänglich zu machen. Genau, das heißt, das tun wir auf jeden Fall. Da entwickeln wir verschiedene Dinge. Vor allen Dingen Richtung RAG würde ich aber sagen, dass das, was dem Moment am nächsten kommt, ist tatsächlich der Copilot-Einsatz. Also wir arbeiten ja mit Copilot 365, der ja auf Dateien auf SharePoint zum Beispiel zugreifen kann, sodass die Mitarbeitenden die Dateien, auf die sie auch selber zugreifen können, eben in Copilot nutzen können. Das heißt, wenn sie eine spezifische Frage haben, zu einer Richtlinie oder zu einer E-Mail von gestern, dann würde das gehen. Da ist ja auch nochmal die Entwicklung von Agenten interessant, wo es dann nochmal spezifischeres Wissen gehen kann oder auch um die Anbindung an Backend-Systeme. Also auch das ist auf jeden Fall ein super spannender, wo sich ja jetzt auch gerade noch sehr viel entwickelt in dem Bereich.
Habt ihr schon Agenten in der Anwendung oder seid ihr da schon am Experimentieren?
Ja, auf jeden Fall. Da sind wir am Experimentieren, um es so zu nennen. Auf jeden Fall. Das heißt, das ist ein Thema, was bei uns auf jeden Fall auch nochmal in den nächsten Jahren nochmal stärker kommen wird. Einfach weil wir gesehen haben, dass das für einige Anwendungsfälle eben sehr, sehr nützlich sein kann. Weil es einfach tägliche Aufgaben, also wenn dann tatsächlich eine Handlung auch vorgenommen werden kann, irgendeine Art von Transaktion, das macht halt manche Dinge wirklich einfach nochmal sehr viel nützlicher. Wenn ich jetzt, das ist jetzt kein Beispiel, was wir jetzt schon haben, aber wenn man sowas sagen würde, ne, ich möchte vielleicht einfach über Copilot meinen Urlaub buchen fürs nächste Jahr und dann guckt halt Copilot direkt, wer in meiner Abteilung hat denn wann Urlaub und reicht direkt den Antrag ein. Jetzt nur mal als grobes Beispiel. Solche Dinge, die ja agentische Technologie möglich macht, das ist was wir uns angucken und natürlich auch wieder in den Rahmenbedingungen, die wir haben als Unternehmen, dass man guckt, dass das auch sicher passiert. Hat man ja auch einige Geschichten in den Medien gehört in den letzten Wochen. Auf jeden Fall. Genau, also in dem Rahmen.
Nützlich auf jeden Fall, aber ich glaube auch, dass da ja schon die Kontrolle und das Thema, also das Thema Sicherheit und Kontrolle sehr relevant ist, ne? Also wie autonom will man so einen Agenten am Ende wirklich laufen lassen? Hängt sicherlich auch wieder vom Anwendungsfall ab. Aber deswegen stelle ich mir das schon auch jetzt nicht mal so easy umgesetzt vor. Hey, also wie es einem manchmal auch suggeriert wird. Ja, das ist ja generell ein Thema, finde ich, im Zusammenhang mit KI. Ich war neulich selber bei einem Webinar zum Thema KI-Agenten und da wurden dann auch lauter tolle Sachen vorgestellt und dann haben aber auch ein paar Teilnehmer irgendwie aufgezeigt und gesagt, ja, hört sich super an, aber ehrlich gesagt, hier bei uns im Unternehmen glaube ich nie im Leben, dass ich das machen darf. Mhm. Und das wird irgendwie so selten mittransportiert, finde ich. Es wird einem immer so der Mund wässrig gemacht, was man alles machen kann, aber im Unternehmensalltag muss man da ja schon nochmal sehr genau hingucken.
Ja, ich glaube, dafür ist halt sind halt auch so branchenspezifische Formate, sage ich mal, wie das jetzt hier, sind einfach unendlich nützlich, weil die Anbieter solcher Lösungen natürlich immer sagen, dass es ganz einfach ist und das ist was ich auch sehr schätze, auch gerade an Veranstaltungen teilzunehmen, wo man sich austauscht und auch mal von allem berichtet, was einem so passiert ist und was man vielleicht was man für Erfahrungen gemacht hat, wie was angekommen ist, wo dann wirklich die Hürden lagen. Wenn es um auch vielleicht eine Datenanbindung ging oder vielleicht gab es dann wirklich ein Sicherheitsbedenken, dass irgendwas gestoppt hat. So einfach, dass man dass man weiß, dass man so eine realistischere Einschätzung hat und eben nicht nur den Verkaufspitch gehört hat für so eine Lösung. Ich glaube, das ist extrem wichtig.
Also REC sozusagen war jetzt mal einmal das Beispiel, wo ihr das Tool, wenn ich das jetzt mal ganz einfach gestrickt sage, wo ihr das Tool Copilot für benutzt. Ja. Und wahrscheinlich macht ihr noch mehr damit, ne? Aber mir geht es ja darum, jetzt mal so ein paar Use Cases zu zeigen, um eben die Bandbreite zu zeigen.
Ich könnte vielleicht noch einen nennen, den wir, glaube ich, noch gar nicht genannt hatten, so aus dieser Richtung. Und zwar arbeiten wir viel mit Punktwolken. Das heißt, wir führen Messungen durch über das Versorgungsgebiet, um so gut wie möglich digital das Versorgungsgebiet abzubilden. Also das kann halt irgendwie sein, um zu wissen, wo Gebäude stehen zum Beispiel oder Straßen und so weiter. Und da die Technologie lässt sich halt auch mit KI verknüpfen, um Modelle besser zu berechnen. Das heißt, das ist dann wieder eine ganz andere Art von KI. Und da hatten wir so ein tolles Projekt, wo Kollegen von uns in Mönchengladbach, da gibt es sogenannten bunten Garten, da stehen Bäume und da wurden dann, ich glaube, es waren 3500, auf jeden Fall eine größere Anzahl Bäume erfasst und dann in so ein digitales Modell gebaut, eben damit dann auch die Stadt, damit man so ein digitales Baumverzeichnis sozusagen hat, dass man immer gucken kann für die Pflege und für die, wenn irgendwie der Baumbestand analysiert werden soll und so weiter, dass das, dass man da so eine Art Tool eben auch dafür hat. Das heißt, dass auch so ein Web-Tool, wo man reingucken kann, wie sieht's denn mit dem Baumbestand im bunten Garten aus? Das heißt, das zum Beispiel ist auch so ein, das fällt einem vielleicht auch nicht direkt ein, wenn man sagt, was habt ihr so an KI-Lösungen? Aber das ist natürlich auch eine Spielart so von KI.
Und da würde dann wahrscheinlich auch maschinelles Lernen die Basis sein, aber kein Sprachmodell zum Einsatz kommen, wie beispielsweise bei Copilot. Also was Copilot ist, ja.
Genau, das wäre komplett eine andere Technologie als Sprachmodelle. Da könnte zum Beispiel Objekterkennung drin eine Rolle spielen. Also tatsächlich maschinelles Lernen ist da auch ein wichtiger Bestandteil. Ja.
Du hast vorhin schon mal dieses Stichwort Ontologie genannt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich den Begriff in der Vorbereitung bei dir zum ersten Mal gehört habe und ihn erstmal googeln musste, weil ich überhaupt nicht wusste, was Ontologie ist.
Ja.
Vielleicht kannst du ja wirklich nochmal ganz kurz erklären, was das ist und warum die Kombination mit einem Sprachmodell so interessant ist.
Ja, das stimmt. Manchmal benutze ich den Begriff so selbstverständlich, weil der bei mir so, weil ich auch, ich habe, bevor ich zur NEW gekommen bin, auch in der Softwareentwicklung gearbeitet von KI-Plattformen. Da haben wir auch viele mit sowas gearbeitet. Da ist ist der Begriff so super geläufig. Genau, Ontologie, sowas, wenn ich es jetzt übersetzen müsste, sowas wie tatsächlich eine Wissensbasis, die einem auch in der eine bestimmte Hierarchie auch festgelegt wird zu Informationen. Also es ist wirklich ein Tool, um Informationen zu modellieren. Und das ist so abstrakt, dass man damit einfach, also man kann alles modellieren. Man könnte sich jetzt zum Beispiel das Modell einer Familie vorstellen und dann hat man vielleicht verschiedene Personen, die sind die sind Elemente in diesem, da geht es ja um Wissensgraphen, das heißt, die sind Knoten in diesem Graphen. So geht es Begriffe. Könnte man sagen, eine Person, die hat bestimmte Eigenschaften, das kann ich dann modellieren. Ich kann modellieren, dass zum Beispiel jemand die Mutter von jemandem ist und das Kind dann dementsprechend das Kind von dieser Person. Das heißt, das kann ich natürlich auch auf Unternehmen übertragen. Ich kann ich kann mit sehr branchenspezifischem Wissen Dinge modellieren. Ich kann Produkte modellieren. Wenn ich jetzt sage, ich habe vielleicht irgendwelche Bauteile irgendwie verbaut, dann kann ich die direkt mit deren Eigenschaften hinterlegen und sagen, dieses Bauteil steckt in dieser Maschine und die steht in dieser Lagerhalle und gehört zu dieser Firma sozusagen. Das heißt, man hat sehr viele Verknüpfungen und über diese Verknüpfungen können dann eben sehr effizient auch Schlussfolgerungen gezogen werden können. Und das kann man dann sozusagen befragen. Also ich könnte fragen, in welchen meiner Lagerhallen ist denn dieses Bauteil in der Maschine verbaut, aber nicht in dieser anderen Maschine. Das heißt, es ist wirklich sehr, erlaubt einem sehr spezifisch Informationen zu modellieren. Und das ist natürlich, das hebt sich so ein bisschen ab von der Art, wie Sprachmodelle jetzt zum Beispiel arbeiten oder generell Prognosemodelle, die sagen, okay, auf Basis von Informationen, die ich habe, sage ich jetzt mit einem bestimmten Prozentsatz an Sicherheit ein Ergebnis voraus. Und in dem Fall von diesem Wissensgraph könnte man eben tatsächlich nachgucken, das Bauteil, ist das da in dieser Maschine verbaut, ja oder nein? Ne? Und das ist nicht eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, sondern das ist da modelliert, das ist da hinterlegt.
Das ist dann safe,
ein Wissen.
Wirklich.
Genau.
Also, okay.
Und, das lässt sich kombinieren. Einerseits kann man mittlerweile Sprachmodelle benutzen, um solche Wissensgraphen zu konstruieren. Also man kann sozusagen denen zuarbeiten und in die andere Richtung kann man eben auch diese Wissensgraphen benutzen, um nochmal so Leitplanken zu geben für Sprachmodelle in deren Antworten. Dann könnte man zum Beispiel modelliert haben, wenn ein Chatbot, der soll bestimmte Auskünfte geben und wenn er auf eine bestimmte Frage antwortet, dann nennt er vielleicht eine Zahl, sagen wir Kosten von irgendwas, Kosten von einem Produkt. Und in einem Wissensgraphen könnte hinterlegt sein, diese Zahl muss immer zwischen, ich weiß nicht, 5 und 20 sein. Und wenn sie das nicht ist, Achtung, dann könnte da ein Fehler sein zum Beispiel. Das heißt, auch so explizites Wissen kann da hinterlegt werden, was auch wieder genutzt werden kann, um Technologien, die eher einfach auf statistischen Wahrscheinlichkeiten beruhen, ein bisschen in Schranken zu weisen. Und mittlerweile also gibt es, vielleicht noch als allerletzte, ja. dann werde ich weniger technisch, aber mittlerweile gibt es eben auch die Möglichkeit, diese Graphen aus, wir arbeiten ja viel mit, bei Sprachmodellen mit, nicht mit Wörtern, sondern mit Zahlen, die Wörter repräsentieren, also so einer Vektoren und so einer numerischen Repräsentation von Sprache. Und das ist mittlerweile, daraus kann man auch Graphen bauen, Wissensgraphen, die dann wieder genutzt werden können für, zum Beispiel zum Überprüfen von Informationen. Aber das ist ein sehr, sehr weites, Feld, das aber tatsächlich auch, da hört man immer mehr von. Und ich glaube, das wird noch sehr stark genutzt werden. Also wäre meine Prognose auf jeden Fall, weil das eben dieses, auch das Thema Halluzinationen, das ist eben was.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, genau. Kann man das dadurch reduzieren? Das ist so das, was ich jetzt daraus, also ich habe jetzt, glaube ich, längst nicht verstanden, wie das genau funktioniert. Aber ich habe auch bis heute, glaube ich, noch nicht wirklich verstanden, wie ein neuronales Netz funktioniert, obwohl ich da echt schon viel drüber gelesen habe und glaube es halbwegs verstanden zu haben. Aber was ich jetzt daraus mitnehme, ist, dass man wahrscheinlich die Antworten noch sicherer generiert. Also dass das, was man rausbekommt, eben noch weniger mit Halluzinationen zu tun hat.
Genau, das wäre ein ganz wichtiger Anwendungsfall für sowas, genau.
Weil man also, eben, das ist so ein RAG-System plus, also nochmal sicherer als ein reines RAG-System. Was ja auch schon Halluzinationen
auch noch
reduziert.
Mehr Informationen zu den Sprachmodellen, ja. Genau, um das noch weit. Ja. Genau, das heißt, es ist, wie du sagst, eine der Möglichkeiten, Halluzinationen anzugehen, von denen wir einfach wissen, ne, dass es sie gibt und egal mit wie vielen Daten wir diese Modelle trainieren, es gibt sie immer noch. Das heißt, das ist was, wo man halt entweder gucken muss, finden wir Technologien, die für unsere Anwendungsfälle genug Sicherheit bieten, ne? Und in vielen Anwendungsfällen ist das ja so, oder haben wir vielleicht Anwendungsfälle, wo wir sagen, okay, das ist jetzt so kritisch, da ist uns die Genauigkeit so extrem wichtig und es gibt eben große Risiken, wenn da nicht eine exakte Antwort bei rauskommt, dass man dann sagt, okay, dann muss man da vielleicht auf andere Technologie zurückgreifen.
Vielleicht nochmal genau zu dem, wie ihr so Anwendungsfälle aussucht. Also ich finde es ja oft oder habe oft das Gefühl, es ist ja schwierig, überhaupt auf die Idee zu kommen, erstmal, wo einem KI helfen könnte. Ne? Also weil man hat ja schon immer viele Dinge gemacht und hat ja dann KI auch lange gar nicht also hat es ja nicht vermisst, als es das nicht gab. So wie man früher ein Smartphone nicht vermisst hat, als es das halt noch gar nicht gab. Ja. So ist es ja mit KI auch. Deswegen, wie geht ihr da vor? Also wenn jetzt aus einer Abteilung gar nichts kommt, weil die einfach, und das ist jetzt nicht böse gemeint, einfach weil sie überhaupt nicht keine Idee haben oder ist halt ja nicht wissen, wo könnte es jetzt helfen, geht ihr dann auch hin und sagt, lasst uns doch mal zusammensetzen, besprechen, welche Aufgaben ihr habt, und dann daraus Ideen zu entwickeln, wo KI helfen könnte? Ist das auch so ein Ansatz?
Auf jeden Fall, das ist genau ein Ansatz, den wir auch verfolgen. Der, glaube ich, auch deswegen sinnvoll ist, weil eben die Anwendungsfälle so unterschiedlich sind, je nach Fachabteilung. Also die Kommunikationsabteilung hat ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Anwendungsfälle für KI natürlich als vielleicht die Bäderverwaltung, sage ich jetzt mal. Ja. Das heißt, das definitiv, da haben wir zum Beispiel Workshops gemacht in Fachabteilungen mit eigentlich zweierlei Ziel. Einerseits sich wirklich auch vor Ort zusammen hinzusetzen und erstes Grundwissen zu vermitteln. Das war jetzt auch, als ich bei der NDB angefangen habe, 2024 haben wir damit angefangen. Das heißt, sich wirklich zusammenzusetzen und zu sagen, okay, ich überlege mir jetzt wirklich, was braucht diese Abteilung, um zu verstehen, was ist KI jetzt im weitesten Sinne? Und dann eben aber auch sehr aktiv zu gucken, auf die Abteilung zugeschnitten, was sind eigentlich Aufgaben bei euch, wo sich KI irgendeiner Art eines der KI-Tools eignen könnte, und dann so ein bisschen mit den Mitarbeitenden zusammen überlegt, was würde sich da anbieten. Das heißt, das definitiv, also wir warten nicht nur, dass Vorschläge aus den Abteilungen kommen. Einerseits erarbeiten wir die mit den Abteilungen auch zusammen. Andererseits haben wir auch, sehen wir uns auch auf jeden Fall im Markt immer nach Trends um, Trendscouting, um da nochmal mehr Ideen zu kriegen, wie wir auch aus Innovationsabteilungssicht, beziehungsweise Innovationsmanagementsicht auf die Fachabteilung zugehen können und sagen können, ach ja, übrigens, das habe ich noch gesehen, werdet ihr da vielleicht dann interessiert, euch das mal näher anzugucken, also ohne jetzt direkt was anzuschaffen, einfach mal die Möglichkeiten auch aufzuzeigen. Und genau, und ein Kanal dafür, vielleicht um das noch als letztes hinzuzufügen. Wir arbeiten, wie ich schon erwähnt habe, auch viel mit Startups zusammen. Und aus der Startup-Welt kommen natürlich auch super viele neue Ideen, von denen man vielleicht vorher noch gar nicht wusste, dass es diese Möglichkeiten gab. Das heißt, da sind wir sehr vernetzt. Wir haben eine sogenannte Venture-Clienting-Plattform, wo es halt darum geht, gezielt nochmal Startups auch für bestimmte Themen zu finden überhaupt, in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen, sich Demos von denen anzugucken, mit den Fachabteilungen dann zusammen. Das heißt, da kommen auch nochmal sehr viele neue Impulse, die wir vielleicht sonst gar nicht gehabt hätten.
Das stelle ich mir so auch wirklich sinnvoll vor. Und vor allen Dingen, dann könnt ihr ja gucken, also ihr geht vom Anwendungsfall aus, ihr guckt, wo gibt's Arbeitsprozesse, die durch eine KI effizienter, schneller, leichter werden könnten. Dann wird geguckt, welches Tool ist dafür geeignet und haben wir vielleicht schon eins in unserer Werkzeugkiste, was wir nehmen können, oder brauchen wir ein neues?
Richtig, ja.
So ist dann, ja. Mhm.
Genau. Und dann ganz wichtig, was ich persönlich auch immer ganz wichtig finde, dass bei KI diese Idee des Testens, und das Testen auch bedeuten kann, irgendwas passt nicht so gut, ne? Also ein Innovationsprozess, das ist einfach nochmal super wichtig auch zu verstehen, dass es eben nicht so ist wie, ich schreibe einen langen Anforderungskatalog und dann entscheide ich mich für eine Software und dann ist die bei uns für die nächsten 5 Jahre lizenziert und wir verwenden sie so. Das ist bei KI häufig, muss man da erstmal einen Schritt zurück machen und sagen, okay, wir setzen jetzt wirklich erstmal ein, sag ich mal, handhabbares Pilotprojekt auf, was vielleicht nur 12 Wochen geht, an dem man aber schon mal zeigen kann, ist das überhaupt was für uns, und im Zweifelsfall auch hinterher sagen kann, zum Beispiel, wir haben gesagt, KI wird auch oft vielleicht mehr versprochen, als es tatsächlich kann. Das merkt man dann eben auch in so einem Prozess und kann da dann auch wieder das Vertrauen stärken, sozusagen mit den Mitarbeitenden auch zusammen, dass die nicht denken, hier wird irgendwas angeschafft und ich habe da gar kein Mitspracherecht, sondern dass auch die Fachabteilungen da wirklich gucken können, nützt mir das jetzt auch wirklich konkret in meinem Arbeitsalltag was?
Ja, weil jetzt habe ich leider Gottes nicht die Zahlen parat, aber mir fällt gerade ein, dass es neulich, habe ich mal gehört von einer Studie, wo eben rauskam, dass eigentlich total viele Unternehmen, die KI nutzen, dass es denen gar keinen Effizienzgewinn bringt. Mhm. Also es war eine ziemlich niedrige Prozentzahl an Unternehmen, die gesagt haben, ja, es nützt uns wirklich was, wir werden produktiver dadurch. Und das fand ich schon irgendwie krass, weil es ist ja nicht der Sinn und Zweck, KI einzusetzen, nur weil man sie einsetzen kann, sondern weil man damit eben Ressourcen einsparen möchte, effizienter werden möchte, irgendwie Freiräume für was anderes schaffen möchte.
Absolut. Ich glaube, es ist auch, also genau, die Studie kenne ich auch. Das ich glaube, es ist schon auch ein Problem, dass man manchmal nicht genau weiß, wie man am besten messen kann, wie groß der Mehrwert jetzt ist, gerade auch bei dieser Art von Technologie, weil ja teilweise auch Dinge ermöglicht werden, die man halt vorher noch nicht gemacht hat. Und da kann man nicht so richtig sagen, ne? Ich habe jetzt x Minuten gespart in der Bearbeitung dieser E-Mail. Vielleicht ist einfach was Neues dazugekommen. Aber klar, ne, das so gut wie möglich messbar zu machen, ist natürlich auch ein Aspekt, den wir immer versuchen, so gut wie möglich zu berücksichtigen. Also wenn es jetzt zum Beispiel um, was ich gerade gesagt habe, eine Bearbeitungszeit geht oder kann die Qualität von der Arbeitsleistung irgendwie erhöht werden. Also kann mir bei der Recherche vielleicht von was geholfen werden und dann wird mein Ergebnis noch besser, solche Dinge. Aber die sind halt, ne, alleine, wenn ich das jetzt so beschreibe, die sind halt teilweise einfach sehr schwer zu messen. Was nicht heißt, dass man da unkritisch sein sollte, aber man muss sich auf jeden Fall gut überlegen, gut, wenn ich jetzt was anschaffe, was sind eigentlich meine Kriterien am Ende, um zu sagen, das war jetzt ein Mehrwert. Und das muss halt nicht immer sein, ne, das hat uns mehr Leads gebracht oder das hat uns Zeit gespart. Das kann halt, können auch andere Nutzen sein, aber da muss man sich eben klar sein, auch was sind Nutzen, die wir für uns als Mehrwert sehen.
Das Thema Fachkompetenz und KI. Also so ein Tool, gibt ja eben die vielen Tools und wie würdest du es einschätzen? Ersetzt ein Tool Fachkompetenz oder macht es Fachleute noch besser in dem, was sie tun?
Also ich würde sagen, dass Fachkompetenz unverzichtbar ist dafür, dass KI die Mitarbeitenden unterstützen kann. Denn ich muss ja auch als, wir hatten gerade schon das Stichwort Halluzination, wenn wir jetzt wirklich generativ in Richtung generative KI denken, ich muss ja irgendwie auch in der Lage sein, einzuschätzen, mit meiner Fachexpertise. Erstens, ne, hat mir KI da gut zugearbeitet, kann ich dieses Ergebnis verantworten? Das ist ja was ich auch nur, dafür brauche ich ja Fachexpertise. Und tatsächlich, gibt es auch heute auf jeden Fall definitiv noch viele Aspekte, für die man Fachwissen braucht, die nicht einfach durch ein KI-Tool und schon gar nicht einfach im Sinne, wie wir vorhin besprochen haben, das ist dann ganz einfach zu implementieren, durch irgendwas zu ersetzen werden. Das heißt, definitiv Fachkenntnis, würde ich sagen, ist notwendig und kann ja oft auch noch, denke ich, einfach unterstützt werden dadurch, dass man dann nochmal mehr Wissen zur Verfügung hat oder mehr Einblick in andere Bereiche und einem noch zugearbeitet wird. Also ich würde sagen, Fachkenntnis ist im besten Fall was dadurch ergänzt wird, dass auch KI genutzt werden kann.
Danke, Alexandra. Vielen Dank für das Gespräch und die tollen Insights, wie ihr bei der NEW-Gruppe KI nutzt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Mir auch. Das war Kai im Gespräch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Dann verpassen Sie auch keine neue Folge. Sie finden Kai im Gespräch auf Spotify, bei Apple Podcasts und auf unserer Website unter www.wvgw.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.